kommen wir zum Arzneimittel des Monats oder zur Pharmakotherapie des Monats. Diesen Monat Atropin habe ich vorbereitet. Atropin, erstmal ist ein natürlich vorkommender Stoff, kommt in Pflanzen vor.
Das Gift der Tollkirsche.
Genau, weißt du noch andere? Tollkirsche weiß jeder.
Bitte was? Tollkirsche weiß jeder, weil Wer wird Millionär kriegst du dafür 100.000 Euro.
Ist das im Stechapfel mit dran?
Genau,
oder?
Stechapfel.
Trompetenbaum.
Engelstrompete.
Irgendwas, was in Ägypten wächst. Du weißt auch warum?
Warum?
Ja, jetzt komme ich nämlich. Weil in Ägypten hat sich Kleopatra das immer in die Augen getropft, ja, okay, damit sie für Cäsar besonders sexy war.
Hm. Okay, wäre ich auch noch zugekommen. Alrauna auf jeden Fall noch und Bilsenkraut. Geschichte. Wurde chemisch gesehen, Kleopatra war deutlich vorher, ist mir klar, Ende des 18. Jahrhunderts entdeckt, 1831 in kristalliner Form hergestellt. 1850 wurde es dann hauptsächlich zur, also ab 1850 schon eingesetzt, medizinisch zur Asthma-Behandlung. Sowohl IV als auch als, und jetzt kommt's, Asthma-Zigarette. Das, kein Scheiß. Das waren Zigaretten mit hauptsächlich Stechapfel, die bronchodilatorisch gewirkt haben. Die waren bis 1970 in Deutschland erhältlich.
Witzig. Brauchen sie erstmal eine.
Dann gibt es noch den Belladonna-Effekt, also was Johannes gerade schon gesagt hat, dass die Frauen sich das in die Augen träufeln, unter anderem scheinbar Kleopatra, um weitere Pupillen zu kriegen und damit attraktiver für die Männer auszusehen.
Vielleicht oder hat Cäsar das auch gemacht und deshalb Brutus nicht kommen sehen, das weiß ich nicht.
Oder sie haben das gemacht, um die Männer unschärfer zu sehen.
Das kann auch sein.
Eher unwahrscheinlich.
Ja.
Das halte ich nicht für ganz unwahrscheinlich.
Der Wirkmechanismus.
Zumindest wenn ich Asterix und Obelix und Cleo. Ja, egal.
Der Wirkmechanismus. Unselektiver Muskarinrezeptor. Antagonist. Das Ganze ist kompetitiv und reversibel und damit hemmt es den Parasympathikus. Also es ist ein Anticholinergikum. Wirkung. Es wirkt aufs Herz. Dort wirkt es positiv chronotrop und positiv thromotrop auf dem AV-Knoten. Also es beschleunigt sowohl den Herzschlag oder die Reizbildung im Sinusknoten als auch die Überleitung im AV-Knoten. Distal des AV-Knotens hat Atropin nahezu keine Wirkung mehr und macht deswegen bei höhergradigen AV-Blockierungen keinen Sinn.
Auf Wasser auf meine Mühlen.
Auf die Lunge wirkt es bronchodilatatorisch. Man nimmt heute nur kein Atropin mehr, sondern Atrovent, muss man ehrlich sagen. Aber das der Wirkmechanismus ist im Großen und Ganzen der gleiche. Gastrointestinal, Verminderung der Peristaltik. Es hat also, jetzt Lunge und Gastrointestinal gesehen, generell eine entspannende Wirkung auf glatte Muskulatur. In den Augen führt es zu einer Mydriasis, also einer Weitstellung und zu einer Akkommodationshemmung, weswegen die Augenärzte es immer noch gerne einsetzen. Schweißdrüsen, herabgesetzte Schweißproduktion. Da habe ich mich gefragt, wann die Deo-Industrie das spitz kriegt.
Aber es wirkt ja nicht transdermal, oder?
Nee, tut's nicht.
Meinst du, die Deo-Industrie vertreibt dann die Anti-Schweiß-Zigarette?
Ja, naja, okay. Speicheldrüsen, verminderte Speichelproduktion. Heutzutage, also das wurde früher zur Prämedikation in der Anästhesie eingesetzt und zu vielen anderen Sachen. Heutzutage gibt es drei Anwendungsgebiete. In der Augenalkunde, das habe ich gerade schon gesagt, da wird das topisch in die Augen getropft. Dann die Mescalin- oder Alkylphosphat-Vergiftung, also
ED605,
DDVP, Sarin, wenn man jetzt Kampfstoffe nehmen möchte. Dazu eine kleine Anekdote. Ich war mit meiner Frau in Kenia für 2 Monate und habe da im Krankenhaus gearbeitet. Und dort gab es tatsächlich gar nicht so selten, also zugegebenerweise in 2 Monaten, 3 Organophosphatvergiftungen gehabt. Und weil es da nicht genug Monitore gab, um die Leute durchgehend an Monitor zu legen, haben sie die Atropin-Dosierung, das haben sie auch gemacht mit Atropin als Antidot, die Menge an Atropin haben sie an der Pupillengröße
gemessen.
Abgemessen. Und das heißt, du hattest neben dem Patienten immer so ein Chart liegen, wo du die Pupillengröße eingetragen hast. Wenn die Pupillen zu eng wurden, musstest du wieder mehr Atropin geben.
Puls fühlen war da jetzt nicht so irgendwie.
Ja, muss den Patienten ja anfassen.
Es stimmt auch wieder, okay.
Ja, es ging, also die haben es tatsächlich anhand der Pupillengröße gemacht. Ich glaube, dass vielleicht die Pupillengröße mehr widerspiegelt, ob die Organophosphate wirklich toxisch, weiß ich nicht. Warum sie es so gemacht haben, weiß ich ehrlicherweise nicht. Nee, ist konstruiert. Und dann hat das dritte Anwendungsgebiet sind die bradykarden Herzrhythmusstörungen, besonders auf Vorhofebene, das habe ich gerade auch schon gesagt. Ein gutes Beispiel, und da wird es, glaube ich, am häufigsten eingesetzt, sind Bradykardien im Rahmen einer Narkoseeinleitung, besonders durch Propofol. Propofol hat eine ausgeprägte bradykardisierende Wirkung. Und da löst es dann den Parasympathikus am Herzen und es führt wieder zu einem Frequenzanstieg. Notfallmedizinische Bradykardien fallen mir tatsächlich nicht so viele ein, außer die präklinische Narkose, wo Atropin wirklich Sinn macht.
Die vagalen Manöver, also wenn du aus Versehen
ja,
sowas hast. Die berappeln sich ja meistens ja. Von alleine, oder? Also bis du das Atropin aufgezogen hast, ist es ja eigentlich wieder gut.
Hm. Ja. Dann muss man noch sagen, dass in verschiedenen Lehrbüchern eine paradoxe Wirkung von Atropin beschrieben wird. Das heißt, wenn man es unterdosiert, soll es den Muskarin-Acetylcholin-Rezeptor auch stimulieren und dadurch zu einer Bradykardie führen. Höhere Dosen soll dieses Problem beheben. Ich habe tatsächlich einmal eine ganz kurze PubMed-Recherche dazu durchgeführt. Jenseits der 70er Jahre wurde dazu nichts mehr veröffentlicht.
So viel zum Thema, wie aktuell Lehrbücher sind.
Naja, es kann ja auch sein, dass dazu einfach nichts veröffentlicht wurde, weil das einfach so klar ist, ja. Dass es das gibt, dass man das gar nicht mehr aufschreiben und gar nicht mehr untersuchen muss. Mein Problem ist, dass ich es noch nie erlebt habe. Ich habe aber noch nie weniger als 0,5 gegeben.
Also. Bei Kindern?
Ich habe es noch nie bei Kindern eingesetzt, ehrlicherweise.
Ich habe es immer irgendwie früher mal irgendwie so vor der Intubation irgendwie das
ja, 0,1. Das machen wir sowas. Nicht tatsächlich.
Das ist lange her.
Wir haben es nur aufgezogen, da liegen, genauso wie wir aber auch eine kleine Supraspritze aufgezogen, da liegen haben bei Kindereinleitung.
Also wie gesagt, ich habe es noch nicht erlebt, deswegen habe ich kurz einmal, aber wirklich nur ganz kurz bei PubMed reingeguckt und da waren das Studien aus den 70ern. Applikationswege, die möglich sind, IV, IM, subkutan oder in den Tubus rein, ist theoretisch alles möglich. Dosierung beim Erwachsenen 0,5 Milligramm pro Kilogramm mit einer Maximaldosis von 3 Milligramm. Endotracheal muss das Ganze höher dosiert werden, was ja auch Sinn macht.
Und eine Trägersubstanz dazu, bitte.
Ja, genau. Bei Organophosphatvergiftung muss es deutlich höher dosiert werden, 1 bis 6 Milligramm IV oder IM und dann eine Erhaltungsdosis. Das ist also.
Ja, du nimmst halt den Pupillenchart.
Genau, dann nimmst du halt den Pupillenchart. Pädiatrisch 0,02 Milligramm pro Kilogramm. Genau, das ist das. Nebenwirkungen. Sachen wie Palpitationen zähle ich jetzt hier nicht auf, weil ich glaube, dass, wenn man tachykard wird, dass das klar ist. Wichtige Nebenwirkungen sind. Es gibt tatsächlich Allergien, das war mir nicht klar. Die sind auch alle eher von früher beschrieben, wahrscheinlich als es noch aus Pflanzen gewonnen wurde. Aber es scheint das zu geben. Verschlechterung einer ischämischen Kardiomyopathie. Es kommt zu einer Tachykardie, dadurch kommt es zu einer kürzeren Diastole, weniger Durchblutung in den Koronargefäßen. Kann man sich darüber herleiten. Glaukomanfälle, deswegen wird, glaube ich, auch heute noch auf Anästhesie-Protokollen nach dem Glaukom gefragt. Pylorus-Obstruktion und, das ist auch noch wichtig, Harnverhalt, wenn man es tatsächlich wachen Patienten gibt, kann auch auftreten. Halbwertszeit sind 2 bis 4 Stunden und bei einer Überdosierung tritt das anticholinerge Syndrom auf. Das heißt, Fieber, Mundtrockenheit, Tachykard, Delir, theoretisch bis hin zum Tod. Das Antidot wäre dann.
Entschuldigung, jetzt habe ich nicht gehört. Das anticholinerge Syndrom.
Ja. Physiostigmin.
Ja. Das macht also, auch Sinn. Ich war gerade so in meinem, ich habe meine Weizenflasche fokussiert.
Okay, gut. So viel zum Atropin. Wir wollen es auch nicht länger machen, als es ist. Ich glaube immer noch ein Medikament, über das man Bescheid wissen muss. Die wirkliche notfallmedizinische Relevanz ist, glaube ich, wird immer kleiner.
Ja, also das Atropin ist, wie ich, kann ich mich auch nicht dran erinnern, außerhalb der Narkoseeinleitung, ist wirklich im NEF-Dienst schon mal benutzt zu haben.
Mhm.
Ganz früher.
Ja,
es noch drin war.
Ich habe da schon so Episoden von gehabt, dass ich mal belehrt wurde, dass es zum Algorithmus gehört bei V-Block 3. Da habe ich dann lange darüber diskutiert, warum das nicht dazu gehört. Egal, in den Notfall-Algorithmen scheint es drin zu stehen. Ich gebe es trotzdem nicht, weil es einfach pathophysiologisch für mich keinen Sinn macht.
Musstet ihr nicht mal irgendwie antagonisieren vielleicht mit irgendwie und habt es deswegen mal gegeben? Aber nicht präklinisch, ne?
Antagonisiert?
Na, wenn es bei Neostigin mit rein.
Ach so, ja klar, ja, ja, also das ja. Mhm. Aber auch das mache ich tatsächlich sehr selten. Mhm. Also ich relaxiere die Patienten einfach nicht. Also, ich hoffe, jetzt hört hier keiner von den Chirurgen zu. Also ich sage immer, die sind relaxiert, aber meistens ist es ja, und wenn einer so antagonisiert werden muss, muss ich mal sagen, dass wirklich noch eine signifikante Relaxanzwirkung da ist und es gab keine Indikation im Rahmen der OP, dass der wirklich durchrelaxiert werden musste, dann ist ja eh Neostigmin und Atropin jetzt nicht das Mittel der Wahl, sondern dann gibt es halt Bridion. Zucamadex.
Ja, weiß ich.
Fertig. Ja. Ist der Lack. Oder wie betreibst du das?
Nee, ich mach das tatsächlich noch.
Ja?
Ja, ja. Also wenn die jetzt so ein Toff, also jetzt schweifen wir ab, aber so eine Relaxometrie von so 30-40% haben, also die müssen schon einen messbaren Toff haben, wenn du dabei null bist oder einem Ausschlag, dann bringt es nichts. Dann kriegen die von mir 1 Milligramm Neostigmin zusammen mit 0,5 Atropin. Und dann erholt sich das deutlich schneller, muss man sagen. Die muss man
ja,
natürlich.
Das stimmt. Aber da meine Narkoseführung.
Narkoseführung ist einfach nicht so überragend wie deine.
Das ist gut, dass du es schon selber einsiehst. Nein, also das ist. Du hast natürlich absolut recht, es gibt die Indikationen, Ines hat auch recht, aber es ist sehr selten, dass ich das da brauche oder mache.
Ja.
Also, weil dann nehme ich mir meistens wirklich die Zeit und sitze es dann aus. Also.
Ja, okay.
Ja, ich glaube, das war. Vielen Dank, Torben, erstmal. Das war schon wieder sehr erhellend.